NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Die EU-Kommission wünscht sich ein einheitliches Asylrecht in den Staaten der Gemeinschaft. Dazu hat sie heute Vorschläge gemacht. Wir berichten gleich und kommentieren auch. Wer wissentlich zu Zwangsprostituierten geht, der soll sich in der Zukunft strafbar machen. Das plant das Bundeskabinett. Der russische Präsident Putin schafft eine neue paramilitärische Einheit und die Vermittler von Briefkastenfirmen in Panama haben wohl doch auch bewusst mit dubiosen Personen zusammengearbeitet. Eigentlich sollen Menschen, die in der EU Asyl begehren, das in dem Land tun, in dem sie als erstes den Boden der Europäischen Union betreten. So sehen es die Verträge dazu vor, kurz Dublin-Abkommen genannt. Und dieses Abkommen trat 1997 in Kraft, zu einer Zeit also, zu der es noch keinen Kampfeinsatz in Afghanistan gab, keinen Krieg in Syrien oder im Irak. Aber spätestens seit sich Millionen Menschen im Nahen Osten auf der Flucht befinden, von denen einige auch den Weg nach Europa suchen, ist dieses System faktisch am Ende. Griechenland zum Beispiel ist mit der Aufnahme von Flüchtlingen überfordert. Die Türkei muss hier helfen, obwohl die gar nicht Mitglied der EU ist. Das alles schreit nach Veränderung. Die EU-Kommission hat nun dazu Vorschläge gemacht. Sebastian Schöbel aus Brüssel.
Die Revolution wurde verschoben, zumindest wenn es um die Zukunft des Dublin-Systems geht. Die bisherige Regelung legt fest, wer für Asylsuchende in der EU zuständig ist, erklärt EU-Kommissar Frans Timmermans. Und genau das funktioniert derzeit nicht.
The present system is not working.
Das bisherige System basiert die Entscheidung darüber, wo ein Asylantrag bearbeitet wird, darauf, wo der Asylsuchende in der EU ankommt. Das ist weder fair noch nachhaltig, denn die schiere Anzahl der Menschen, die kommen, hat den Großteil der Last auf die Schultern einiger weniger Mitgliedstaaten gelegt.
Which has put a huge burden on just a very few number of member states.
Nämlich vor allem Italien und Griechenland. Deswegen arbeitet die EU seit Monaten daran, das Dublin-Verfahren zu reformieren. Fast allen Beteiligten ist klar, ohne eine gemeinsame europäische Lösung geht es nicht. Oder wie es die SPD-Europapolitikerin Birgit Zippel für ihre Partei formuliert.
Wir brauchen ein komplett neues System. Alles andere ist für uns nicht zu akzeptieren.
Nämlich eines, in dem Asyl in der EU und nicht in einem bestimmten Land in der EU beantragt wird, so Zippel. Genau diese Lösung, also ein europäisches Asylverfahren, steht auch im Vorschlagspapier der Kommission drin. Allerdings nur als, Zitat, langfristige Perspektive. Viele Medien, die das Papier vorab bekommen hatten, griffen die Idee dennoch dankbar auf, noch bevor die Kommissare heute in Brüssel die tatsächlichen Vorschläge der EU-Kommission vorgestellt hatten. Dann allerdings stellte Kommissionsvizepräsident Timmermans klar, ja, langfristig könne man über ein zentrales europäisches Asylsystem nachdenken.
But in political terms it is not realistic.
Aber politisch ist das derzeit nicht machbar. Deswegen schlagen wir das heute auch nicht vor.
And we are not putting this forward as an option today.
Damit scheut die Kommission den großen Wurf, auf den viele gehofft hatten. Stattdessen werden zwei Veränderungen des Dublin-Systems vorgeschlagen. Option 1, alles bleibt wie es ist. Das Land, in dem der Asylsuchende die EU betritt, ist auch zuständig. Nur in Notfällen, wenn zu viele Flüchtlinge kommen, werden die Menschen auf andere EU-Staaten verteilt. Oder aber Option 2, die Asylsuchenden werden sofort auf die ganze EU verteilt, nach einem Schlüssel, der nicht nur die Kapazitäten der Länder in Betracht zieht, sondern auch die Bedürfnisse der Menschen selbst, zum Beispiel, ob sie in einem EU-Land bereits Familie haben. Über diese beiden Optionen will die Kommission nun mit den EU-Mitgliedern reden. Was Birgit Zippel zu wenig findet. Sie sagt, statt nur Ideen hätte es eine klare Ansage geben müssen.
Herr Juncker hatte angekündigt, dass seine Kommission eine besonders politische Kommission sein soll. Dann muss er aber auch politische Verantwortung übernehmen und sagen, aus europäischer Sicht, liebe Mitgliedstaaten, sage ich euch, so muss es sein. Ihr könnt das ablehnen, aber das ist die Ansage und das vermisse ich.
Die EU hat Vorschläge zur Reform des Asylrechts in der Gemeinschaft gemacht. Allerdings wollen einzelne Mitgliedstaaten ihre Kompetenzen bei der Entscheidung über Asyl behalten. Und deshalb hat das Ganze keine Aussicht auf Erfolg, meint Karin Bentsch nun in ihrem Kommentar.
Es hätte so schön werden können. Die Flüchtlingskrise in Europa wird europäisch gelöst. Menschen mit Asylrecht werden in Zukunft gerecht innerhalb der EU verteilt. So will es die Kommission, doch das ist nur eine politische Träumerei. Denn das wahre Leben sieht leider anders aus. Und weil das so ist, werden beide Kommissionsvorschläge auch keine schnelle und gute Lösung bringen. Vorschlag 1 belässt alles beim Alten, denn das umstrittene Dublin-System soll bleiben. Und das, obwohl bekannt ist, dass es nicht funktioniert, weil das System nicht auf einen massenhaften Andrang von Flüchtlingen ausgelegt ist. Und weil es auch schon vor der Flüchtlingskrise ungerecht war. Denn es belastet erst einmal nur einige wenige Länder, wie Griechenland und Italien, eben die, bei denen die meisten Menschen ankommen. Das marode Dublin-System wird nicht dadurch besser, dass man ihm eine Rettungsklausel anheftet. Wenn ein Land mit zu vielen Flüchtlingen überfordert ist, sollen andere EU-Staaten ihm welche abnehmen. Doch mal ganz ehrlich, wie soll das funktionieren? Die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU läuft bislang überhaupt nicht. Das sieht man schon daran, dass von den 160.000 Menschen, die seit gut einem halben Jahr aus Italien und Griechenland in andere EU-Länder gebracht werden sollten, gerade einmal gut 1.000 verteilt worden sind, also weniger als 1%. Dass die Umverteilung nicht funktioniert, liegt an den vielen Regierungen in Europa, vor allem in osteuropäischen und baltischen Ländern. Sie sperren sich noch immer gegen eine gerechte Verteilung. Und es spricht vieles dafür, dass sie auch in absehbarer Zeit die Kontrolle über ihre Flüchtlings- und Asylpolitik nicht an Brüssel abgeben werden. Denn das würde für diese Länder bedeuten, dass sie in Zukunft deutlich mehr Flüchtlinge aufnehmen müssten. Dazu sind sie nicht bereit. Und weil das so ist, wird auch der zweite Vorschlag der EU-Kommission nicht schnell umgesetzt werden können. Denn sein Kernstück ist die Flüchtlingsumverteilung. Einen weiteren Plan hat die EU-Kommission übrigens vorsorglich selbst zurückgezogen. Und zwar den, dass in Zukunft über Asylverfahren auf europäischer Ebene entschieden werden soll. Und nicht mehr in den einzelnen Ländern. So stand es zumindest noch im Arbeitspapier. Der Vorschlag eines gesamteuropäischen Asylverfahrens ist also gescheitert, bevor er überhaupt offiziell verkündet wurde. Der Widerstand der europäischen Regierungen war offenbar zu groß, ein Dämpfer für die EU-Kommission. Mehr Europa, weniger Nationalstaat? Dafür scheinen die meisten EU-Länder derzeit nicht bereit zu sein, wenn es um Flüchtlinge und Asylrecht geht. Und deshalb bieten die Vorschläge der EU-Kommission auch keine schnellen Lösungen. Sie sind vielmehr eine politische Träumerei.
Der Kommentar von Karin Bentsch im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wir kommen jetzt zu einem Thema unterhalb der Gürtellinie. Es geht nämlich um Prostitution. In Deutschland ist die nicht verboten, aber stark reglementiert. Die Städte können zum Beispiel die Erlaubnis auf bestimmte Stadtteile oder Straßen einschränken. Die Prostituierten selbst können ihrer Arbeit nachgehen, wie sie das für richtig halten. Dabei will der Staat allerdings an einer Stelle nun eingreifen, die sehr umstritten ist, bei den Freiern nämlich. Die sollen sich strafbar machen, wenn sie die Dienste von Prostituierten annehmen, die dazu gezwungen wurden. So will es jedenfalls das Bundeskabinett. Die Kritiker fragen nun, wer will das feststellen und vor allem wie? Julia Barth berichtet.
Verlässliche Zahlen gibt es nicht darüber, wie viele Frauen im deutschen Rotlichtmilieu unfreiwillig ihren Körper anbieten. Klar ist aber, in den vergangenen Jahren hat es immer weiter zugenommen, dass Menschenhändler Frauen, meist aus Osteuropa, unter falschen Versprechungen nach Deutschland locken und sie hier zur Prostitution zwingen.
Sie werden praktisch gefangen gehalten, ihnen werden die Pässe abgenommen, sie werden übelst misshandelt. Das wollen wir nicht tolerieren und wir wollen nicht nur die Zuhälter härter bestrafen, sondern wir wollten auch diejenigen bestrafen, die zu Zwangsprostituierten gehen. Denn die meisten wissen ganz genau, wo sie hingehen,
sagt Justizminister Heiko Maas und hat deshalb ein Gesetz auf den Weg gebracht, das es möglich macht, Freier mit bis zu 5 Jahren Haft zu bestrafen, die Sex mit einer Prostituierten haben, obwohl sie wissen, dass diese ihre Dienste unter Zwang anbietet. Straffreiheit wird dem Freier dann gewährt, wenn er freiwillig eine Anzeige erstattet. Kritiker bezweifeln, dass dem Kunden nachzuweisen sein wird, dass ihm die Zwangslage der Frau bekannt war. So sagt etwa die Sozialarbeiterin Sabine Konstabel.
So wie das Gesetz jetzt vorgeschlagen wird, wird es überhaupt nichts verbessern, weil eben dem Freier nicht nachzuweisen sein wird, dass er mit Vorsatz eine Zwangsprostituierte zu seiner sexuellen Befriedigung gekauft hat.
Stimmt nicht, entgegnet Heiko Maas.
Zwangsprostitution findet in speziellen Räumen statt. Sie findet zu speziellen, nämlich niedrigeren Preisen statt. Die Umstände sind sehr eindeutig und der Nachweis, dass jemand das gewusst haben muss, denn das kann schon ausreichen, der wird gelingen.
Von einem generellen Verbot von Prostitution hält der Justizminister nichts. Das, so seine Überzeugung, würde Prostitution in die Illegalität abdrängen. Von den gezielten Verschärfungen bei der Zwangsprostitution erhofft sich die Bundesregierung zumindest einen abschreckenden Effekt. So werden auch die Haftstrafen für Zuhälter hochgesetzt auf bis zu 10 Jahre. Grundsätzlich gut, sagt die Opposition. Allerdings wünscht sich nicht nur die Grüne Renate Künast, dass die Bundesregierung auch ein Schutzprogramm für die Opfer auflegt, da die Frauen häufig aus Angst nicht gegen ihre Peiniger vorgehen.
Zu der Verschärfung der Regelungen bei Menschenhandel gehört zwingend auch ein sicherer Aufenthalt, ein Zeugenschutzprogramm und das Recht, die Familie nachzuholen. Wir brauchen Frauen, die eines erleben, nämlich dass andere schon mal Aussagen gemacht haben, das über mehrere Instanzen ausgehalten haben, aber sie und ihre Familie waren sicher.
Der Gesetzentwurf muss jetzt noch vom Bundestag beraten werden und ist eine Ergänzung zu den Regelungen, die die Bundesregierung im Bereich der legalen Prostitution bereits beschlossen hat. Sie sehen unter anderem eine Anmeldepflicht für Bordellbetreiber und Prostituierte vor.
Noch nie haben so wenige Jugendliche in Deutschland geraucht wie im vorigen Jahr. Das ist eines der Ergebnisse der aktuellen Drogenaffinitätsstudie, die die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Mortler und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in Berlin heute vorgestellt haben. Harte, illegale Drogen spielen beim Drogenkonsum von jungen Erwachsenen im Bundesdurchschnitt nur eine geringe Rolle. Auch wenn das alles nun so klingt, als bewege es sich in die richtige Richtung, warnt die Drogenbeauftragte doch. Jeder dritte junge Erwachsene und jeder zehnte Jugendliche habe Erfahrungen mit dem Kiffen. Einzelheiten von Jens Wiening.
80% aller Jugendlichen haben noch nie an einer Zigarette gezogen. So hoch war der Wert noch nie.
Rauchen gehört in Deutschland längst nicht mehr zum Lebensgefühl junger Menschen,
sagt Marlene Mortler, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, und blickt stolz in die Runde bei der Vorstellung der aktuellen Zahlen. Rauchen ist offenbar out, ein Trend, der auch bei den jungen Erwachsenen bis 25 anhält. Von denen qualmt inzwischen nur noch jeder Vierte. Aber die Studie macht auch deutlich, es gibt soziale Unterschiede beim Rauchen. Gymnasiasten und Studenten rauchen am wenigsten, Arbeitslose am häufigsten.
In einem nächsten Schritt brauchen wir ein Verbot der Tabakaußenwerbung. Experten der Weltbank haben bereits vor über einem Jahrzehnt aufgezeigt, dass der Tabakkonsum in Ländern mit umfassenden Tabakwerbeverboten deutlich stärker zurückging als in Ländern ohne Tabakwerbeverbote.
Das passende Gesetz zum Verbot der Außenwerbung von Tabak solle jetzt von der Bundesregierung ausgearbeitet werden. Gute Nachrichten konnte die Drogenbeauftragte auch beim Alkoholkonsum verkünden.
Jugendliche und junge Erwachsene trinken weniger Alkohol.
33% der jungen Erwachsenen trinkt regelmäßig Alkohol. In den 70er Jahren waren es aber noch 70%. Sorge bereitet der Drogenbeauftragten aber weiterhin das sogenannte Rauschtrinken. Hier bleiben die Zahlen relativ stabil auf hohem Niveau. Da könnte man doch meinen, ein Werbeverbot für Alkohol würde helfen, ähnlich wie beim Tabak. Doch davon will die Drogenbeauftragte aus Bayern nichts wissen.
Ich habe es nicht gefordert. Ich setze auch verstärkt auf den Konsum von alkoholfreien Bieren, von alkoholfreien Getränken. Und insofern freut mich, dass dieser Trend einfach da ist und die Brauereien unterm Strich dann trotzdem ihre Berechtigung haben.
Einziger Ausreißer nach unten, das Kiffen. Bei illegalen Drogen ist Cannabis mit Abstand am weitesten verbreitet. Hier ist der Konsum in den letzten Jahren sogar angestiegen. Jeder dritte junge Erwachsene hat schon mal gekifft. Eine Legalisierung, auch um den Drogenhandel zu unterbinden, hält die Drogenbeauftragte für keine gute Idee.
Cannabis als Medizin, ja. Cannabis zum Spaß, nein. Wer in dieser Situation über die vollumfängliche Legalisierung redet und sie fordert, der sorgt dafür, dass noch mehr Jugendliche zum Joint greifen.
Seit die Bundesregierung die Energiewende eingeleitet hat, geht es den großen Energiekonzernen an die Substanz. Weil absehbar ist, dass die Atomkraftwerke schließen, fahren sie große Verluste, denn immer mehr Anbieter und auch Nutzer steigen auf alternative Energien um. So ist klar, dass die Konzerne mit allen Mitteln versuchen, ihre Investitionen zu retten, auch mit juristischen Mitteln. Die eine Strategie ist, vor dem Verfassungsgericht die Eigentumsgarantie einzuklagen. Die andere Strategie hat ENBW gewählt. Der Energieriese wollte vor dem Landgericht Bonn Schadenersatz für die Abschaltung von 2 AKWs einklagen. Ohne Erfolg, wie Jörg Sauberwein berichtet.
Eine juristische Schlappe für den Stromkonzern NBW, die schon zu erwarten war. Denn schon bei einer mündlichen Verhandlung im Februar sprach der Vorsitzende Richter Stefan Berlin von einer wackeligen Klage. Und so lautete dann prompt das Urteil: Klage abgewiesen. Denn die Anordnung des Landes Baden-Württemberg, die beiden Kernkraftwerke Neckarwestheim 1 und Philippsburg 1 abzuschalten, habe NBW hingenommen und nicht direkt beim Verwaltungsgericht dagegen geklagt, erklärte Gerichtssprecher Bastian Zech.
Die NBW hat seinerzeit bewusst darauf verzichtet und fürchtete damals Imageverluste. Die Kammer hat entschieden, dass man dann aber nicht nachher, wenn man diese Anordnung hat bestandskräftig werden lassen, dann Schadensersatz fordern kann.
Und das, obwohl auch aus Sicht der Bonner Richter eine Klage durchaus Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Denn die eigentliche Anordnung zur Abschaltung der Kernkraftwerke, die ist aus ihrer Sicht rechtswidrig gewesen, da es unter anderem keinen begründeten Gefahrenverdacht gegeben hätte. Aber auch eine damals rechtswidrige Anordnung helfe NBW jetzt nicht mehr weiter.
Hätte die ENBW rechtzeitig Anfechtungsklage erhoben, dann hätte man möglicherweise verhindern können, dass es zu der rechtswidrigen Abschaltung kommt. Dann wäre am Ende des Tages eventuell gar kein Schaden entstanden. Diesen Weg hätte die ENBW jedenfalls gehen müssen und kann nicht erst im Nachhinein Schadensersatz verlangen.
Der Konzern hatte insgesamt 261 Millionen Euro als Schadensersatz für die Abschaltung gefordert, aber auch erst Ende 2014 seine Klage gegen den Bund und das Land Baden-Württemberg eingereicht. Vor allem aus aktienrechtlichen Verpflichtungen im Interesse der Aktionäre, so hieß es damals. Jetzt werde man die schriftliche Begründung des Urteils abwarten und dann über das weitere Vorgehen entscheiden, erklärte eine NBW-Sprecherin. Denn das Verfahren könnte noch weitergehen, bestätigt Bastian Zech vom Bonner Landgericht.
Gegen dieses Urteil kann die Klägerin das Rechtsmittel der Berufung einlegen. Hierzu hat die ENBW einen Monat Zeit. Wenn dieses Rechtsmittel gewählt wird, wird der Prozess im Wege des Berufungsverfahrens beim Oberlandesgericht in Köln fortgesetzt.
Der Prozess am Bonner Landgericht ist Teil einer ganzen Reihe von mehr als 20 Verfahren, mit denen sich die Stromanbieter gegen den schnellen Atomausstieg von 2011 wehren und Schadensersatz verlangen. Daneben klagen E.ON, RWE und Vattenfall auch grundsätzlich vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Atomausstieg.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.46 Uhr. In den Niederlanden, da läuft eine Volksabstimmung über einen außenpolitischen Vertrag, der eigentlich schon ausverhandelt ist. Es handelt sich um das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine. Diese Vereinbarung soll die Ukraine näher an die EU binden, ohne dass sie dafür Mitglied sein müsste. Doch weil eine Protestinitiative in den Niederlanden genügend Unterschriften sammeln konnte, musste dieses Referendum nun stattfinden. Bindend für die Regierung ist das Ergebnis allerdings nicht. Ludger Katzmierzak berichtet aus Den Haag.
Natürlich hat fast niemand die mehr als 300 Seiten des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine gelesen. Viel zu komplex, zu politisch und zu wirtschaftlich sei das Ganze, meint diese Einkäuferin auf dem Wochenmarkt von Hengelo. Sie fühlt sich daher auch nicht berufen, über den Vertrag zu urteilen.
Ich finde nicht so schön vor.
Ich halte wenig davon, das ist Sache der Politik, also lasse ich Sie lieber entscheiden, die Herren. Die Herren aus der Politik haben dem Abkommen längst zugestimmt, den Vertrag aber noch nicht ratifiziert. Premier Rutte und seine Regierung wollen den Ausgang des Referendums abwarten. Eine europakritische Bürgerinitiative und ein satirisches Internetmagazin hatten die Volksabstimmung initiiert. Nach eigener Aussage vor allem, um den Bürokraten in Brüssel einen Denkzettel zu verpassen, denn da würde zu viel über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden, heißt es. Eine Botschaft, die zumindest bei dieser älteren Dame auf Zustimmung stößt.
Ich
habe gegen den Vertrag gestimmt, weil das ein einziger Sauhaufen ist. In Brüssel diskutieren sie über die Abschaffung von Tragetaschen, während im Mittelmeer Flüchtlinge ertrinken. Was die da machen, taugt nichts. Ich bin gegen Europa. Das Abkommen sei ein erster Schritt zur EU-Mitgliedschaft der Ukraine, warnen die Kritiker. Und wer würde ohne Not ein korruptes, bankrottes Land aufnehmen wollen, das sich zudem auch noch im Bürgerkrieg befinde? Argumente, die vom eigentlichen Inhalt des Vertrages ablenken, meint diese Frau. Schließlich gehe es doch um ein Freihandelsabkommen und Visaerleichterungen, um verbesserte wirtschaftliche Beziehungen. Ich finde, man muss den Leuten in der Ukraine die Chance geben, ein gutes Leben zu führen, ohne von korrupten Banden regiert zu werden. Solidarität mit einem Land, das sich entwickeln wolle, fordert Ministerpräsident Mark Rutte. Er hat sich bislang offen gehalten, wie er mit dem Ergebnis des Referendums umgehen wird. Der Ausgang der Volksabstimmung ist für die Regierung nicht bindend. Selbst bei einem klaren Nee der Niederländer könnte der Premier den Vertrag zwischen der EU und der Ukraine ratifizieren. Am liebsten wäre ihm vermutlich, wenn ihm die Entscheidung erspart bliebe. Das wäre der Fall, wenn die Wahlbeteiligung unter 30% liegt. Denn dann gilt das Referendum als ungültig. Die Wahllokale sind noch bis 21 Uhr geöffnet.
Der russische Präsident Putin hat die Welt heute mit einer neuen innenpolitischen Idee überrascht. Putin kündigte die Schaffung einer Nationalgarde an, mit einem neuen Oberbefehlshaber, nämlich ihm selbst. Hermann Krause war in Moskau auf der Suche nach Motiven.
Es ist eine Veränderung in den Sicherheitsstrukturen Russlands, die Rätsel aufgibt. So hat sich Wladimir Putin, wie Kritiker glauben, eine Art eigene Armee geschaffen, Nationalgarde genannt. Diese Nationalgarde untersteht nur dem Präsidenten. Sie setzt sich zusammen aus den Truppen des Innenministeriums und den Sondereinheiten der Russischen Föderation. Insgesamt könnten dies nach ersten Schätzungen bis zu 400.000 Mann sein. Wladimir Putin? Auf der Basis der Truppen des Innenministeriums gründen wir die Nationalgarde, zu deren Aufgaben der Kampf gegen den Terror und gegen das organisierte Verbrechen gehören. Als Putin dies überraschend verkündete, saß der Innenminister mit am Tisch und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Die Rochade des Präsidenten aber bedeutet für ihn zwar nicht die völlige Entmachtung, aber immerhin der Verlust von Kompetenzen. Der neue starke Mann ist jetzt nämlich der Chef der Nationalgarde, Viktor Solotow, auch im Rang eines Ministers, vorher zuständig für Putins persönliche Sicherheit. In enger Zusammenarbeit mit dem Innenministerium wird die Nationalgarde die Aufgaben erfüllen, die früher die OMON-Sondereinheiten und die schnelle Eingreiftruppe SOBER durchführten. Diese OMON-Einheiten zeichneten sich durch ein besonders brutales Vorgehen gegen Demonstranten aus. Dabei wurden auch friedlich herumstehende Teilnehmer des Öfteren verprügelt und mitgenommen. Seit den großen Anti-Putin-Kundgebungen vor mehr als 4 Jahren allerdings herrscht so etwas wie eine gespannte Ruhe im Land, sodass über den Sinn der Schaffung dieser Nationalgarde nur spekuliert werden kann. Die Bildung der Nationalgarde wird in einem Gesetz festgehalten, das heute in erster Lesung bereits die Duma passierte. Demnach darf die Nationalgarde im Notfall Waffen einsetzen, Wohnungen und Verkehrsmittel durchsuchen, auch ohne richterliche Erlaubnis. Die Chefredakteurin der kremlkritischen Zeitung New Time, Jewgenia Albas, meint, Wladimir Putin hat vor einer Sache am meisten Angst, vor den Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung. Deshalb braucht er Personen, die ihn garantiert beschützen. Sein früherer Chefleibwächter Solotow gehört dazu. Er ist absolut loyal, anders als Putins sogenannte Freunde. Der Sprecher des Präsidenten, Dmitri Peskow, wies derartige Mutmaßungen sofort zurück. Es gehe nur darum, die Sicherheitsstrukturen in Russland effektiver zu gestalten und die Zusammenarbeit zu verbessern.
Im Zentrum der Panama Papers Enthüllungen steht die Wirtschaftskanzlei Mossack Fonseca in Panama. Irgendwie haben die Dokumente von dort den Weg in die Öffentlichkeit gefunden und die Welt staut seitdem, wer alles Briefkastenfirmen in Steueroasen gegründet hat. Das mag nicht in jedem Fall illegal sein, doch es stellen sich viele Fragen nach Transparenz und Steuerehrlichkeit. Und heute Nachmittag kam die Meldung, dass die Schweizer Behörden die UEFA-Zentrale in Zürich durchsucht haben. Der heutige FIFA-Präsident Infantino steht im Mittelpunkt des Interesses. Er soll zu seiner Zeit, als er noch bei der UEFA war, Verträge mit Briefkastenfirmen geschlossen haben. Die Kanzlei Mossack Fonseca hat sich zunächst von allen illegalen Machenschaften distanziert. Sie vermittle ja nur Firmen. Was deren Inhaber dann damit machten, das liege nicht in ihrem Einflussbereich. Die Recherchen zu den Panama Papers zeigen aber, dass Mossack Fonseca mit 22 Personen Geschäfte gemacht haben, die auf amerikanischen oder europäischen Sanktionslisten stehen. Außerdem hat das Unternehmen Geschäftsbeziehungen zu Kriminellen unterhalten und dazu beigetragen, dass arme Länder weniger Steuern einnehmen. Kersten Mügge.
Seit gut 5 Jahren herrscht Bürgerkrieg in Syrien. 5 Millionen Menschen sind auf der Flucht, nicht zuletzt wegen der Fassbomben, die die Luftwaffe von Machthaber Assad einsetzt. Dies ist auch durch das System der Offshore-Firmen möglich, bei denen die wahren Eigentümer im Dunkeln bleiben. US-Behörden zufolge wurde über Offshore-Firmen Treibstoff für Flugzeuge und Panzer nach Syrien verkauft. Eine solche Firma wurde ausweislich der Panama Papers 2012 von Mossack Fonseca registriert. Auch Assads Cousin Rami Makhlouf, der als Finanzier des Regimes gilt, nutzt seit Jahren die Dienste von Mossack Fonseca. Die Compliance-Abteilung äußerte 2011 Bedenken wegen der Geschäftsbeziehung. Diese wurden jedoch von einem Partner der Kanzlei beiseite gewischt. Jack Blum, der sich als Anwalt in den USA seit mehr als 30 Jahren mit Finanzkriminalität beschäftigt, hat eine klare Meinung über die Auswirkungen von Assads Offshore-Aktivitäten.
Das hat ungeheure Konsequenzen für den Weltfrieden. Denn wenn ein Kleptokrat Geld offshore hält, ist es ziemlich schwer, ihn dazu zu bringen, zurückzutreten und an sein Geld heranzukommen. Denn er kann es sich nicht leisten, Macht abzugeben, da er Angst hat, sein Geld zu verlieren.
Nach einer Auswertung durch die Süddeutsche Zeitung und den Guardian finden sich mindestens 22 Personen, die in Europa oder den USA auf Sanktionslisten stehen, in den Panama Papers. Aber Offshore-Firmen schützen auch Straftäter. In Russland haben Geschäftsleute Waisenmädchen, die zum Teil erst 13 Jahre alt waren, verschleppt und vergewaltigt und anderen für Sex verkauft. Einer der mutmaßlichen Anführer der Gruppe war Kunde von Mossack Fonseca. Obwohl die Firma festgestellt hat, dass der Kunde ein pädophiler Verbrecher ist, hat man seine Offshore-Aktivitäten nicht gemeldet. In Uganda hat Mossack Fonseca sich dafür bezahlen lassen, einer Firma dabei zu helfen, 400 Millionen US-Dollar an Steuern bei einem Ölgeschäft zu sparen. Die Firma wurde einfach von einer Steueroase in eine andere verlegt. Die Summe von 400 Millionen Dollar entspricht dem jährlichen Gesundheitsetat von Uganda, einem Land mit einer der höchsten Säuglingssterblichkeitsraten der Welt. Mossack Fonseca erklärte hingegen, das Unternehmen unterstütze und fördere keine gesetzeswidrigen Handlungen. Außerdem habe man niemals wissentlich zugelassen, Geschäfte mit Individuen gemacht zu haben, die auf Sanktionslisten stehen. Sollte es doch solche Geschäfte gegeben haben, seien, wie es heißt, alle verfügbaren Maßnahmen ergriffen worden.
Die Waffenruhe in der umstrittenen Kaukasusregion Bergkarabach hat am ersten Tag nach Inkrafttreten weitgehend gehalten. Am Samstag war der seit Jahrzehnten schwelende Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan eskaliert. Und das hatte dann Sorgen ausgelöst, es könnte zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Russland und der Türkei kommen, die Aserbaidschan unterstützt. Der armenische Präsident Sargsyan war heute zu Besuch in Berlin. Nach einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Merkel versprach er, den Konflikt um Bergkarabach friedlich beizulegen. Christina Nagel berichtet.
Er habe die Kanzlerin ausführlich unterrichtet, sagte der armenische Präsident über den so wörtlich breit angelegten bewaffneten Überfall Aserbaidschans auf Bergkarabach. Die Schuldfrage für den armenischen Präsidenten ist sie eindeutig geklärt. Sein Land habe sich immer für eine friedliche Lösung des Konfliktes, für vertrauensbildende Maßnahmen eingesetzt. Aserbaidschan ist kategorisch dagegen. Das Land verfolgt andere Ziele. Welche wurde in der Nacht vom 1. auf den 2. April sichtbar? Unter Missachtung der mehr als 20 Jahre lang andauernden Bemühungen der internationalen Gemeinschaft um Frieden hat Aserbaidschan entlang der kompletten Kontaktlinie zu Bergkarabach Kriegshandlungen begonnen. Immer wieder pochte der armenische Präsident auf das internationale Recht auf Selbstbestimmung. Auf internationales Recht aber, auch wenn das heute in Berlin unerwähnt blieb, beruft sich auch die Gegenseite. Aserbaidschan führt das Recht auf territoriale Integrität ins Feld. Die Regierung in Baku wirft Armenien vor, aserbaidschanisches Gebiet besetzt zu halten. Etwa 20% des früheren aserbaidschanischen Gebietes sind heute unter armenischer Kontrolle. Die Kanzlerin ließ den armenischen Präsidenten heute gewähren, ließ seine Schuldzuweisungen gegenüber der Konfliktpartei unkommentiert. Auf Nachfrage verwies sie lediglich darauf, dass im Juni ein Treffen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten geplant sei und dann auch aus dieser Perspektive über den Konflikt diskutiert werde. Merkel sprach von einer besorgniserregenden Situation und forderte beide Seiten auf, alles zu tun, um weiteres Blutvergießen zu verhindern.
Denn solange gekämpft wird, wird man mit Sicherheit im politischen Prozess nicht weiterkommen.
Deutschland, versprach sie, werde sich auch in seiner derzeitigen Funktion als Vorsitzender der OSZE noch einmal verstärkt für eine dauerhafte Lösung des Konfliktes einsetzen.
Aber ich bin mir bewusst, was 23 Jahre dauert, ist auch jetzt durch einen Besuch oder einen neuen Anlauf nicht einfach zu lösen.
Der 1994 ausgehandelte Waffenstillstand, er war und ist immer brüchig geblieben. Die Kriegsgefahr latent vorhanden. Wie verhärtet die Fronten nach dem jüngsten blutigen Gewaltausbruch sind, das hat der Auftritt des armenischen Präsidenten heute in Berlin noch einmal klar gezeigt.
In der Fußball-Champions League, da steht heute Abend wieder ein Viertelfinalspiel an. Der VfL Wolfsburg geht in das größte Spiel seiner Clubgeschichte als krasser Außenseiter, denn der Gegner heißt Real Madrid. Christopher Klein stimmt uns ein.
Als Dieter Hecking über das Duell gegen Real Madrid sprach, da rutschte ihm ein Wortspiel aus dem Mund.
Jeder weiß, dass es wahnsinnig schwer wird für uns, in zwei Spielen gegen Real weiterzukommen. Das wissen wir alles. Wir sind nicht unrealistisch.
Und weil der Wolfsburger Trainer eben realistisch denkt, weiß er auch, was im ersten Champions League Viertelfinale der Clubgeschichte auf seine Mannschaft zukommt.
Es ist einer der Top-Clubs in Europa. Wenn Real Madrid gegen uns ausscheidet, ist es die Sensation.
Neben den entscheidenden Spielen um die Meisterschaft 2009 und dem Pokalfinale vergangenen Sommer ist es das Highlight der Vereinsgeschichte.
Wir wollen natürlich, dass wir auch allen zeigen, warum wir im Viertelfinale stehen.
Eine Hoffnung, die sie beim VfL im Vorfeld gehegt hatten, scheint sich allerdings zerschlagen zu haben. Dass Real die kleinen Wolfsburger nämlich unterschätzen könnte. Bei Trainer Zinedine Zidane ist davon jedenfalls nichts zu hören. Na klar kann uns Wolfsburg Schwierigkeiten bereiten. Sie sind körperlich stark, technisch gut und schnell. Aber wir sind Real Madrid und wollen unser Spiel durchbringen. Zidanes Wolfsburger Kollege Dieter Hecking muss den Gegner natürlich nicht mehr stark reden. Eher das Gegenteil.
Ich wünsche mir einfach, dass der Respekt bei meinen Spielern eben nicht zu groß ist. Ja, und das erwarte ich auch vom Publikum. Dass sie eben auch nicht nur in Ehrfurcht oben auf der Tribüne sitzen und dann Ronaldo beim Fußballspielen zugucken.
Und das war das Echo des Tages für heute auf WDR 5 und NDR Info. Ich sage dann Tschüss, mein Name ist Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.